Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Auch meine Frau und ich, wir freuen uns sehr, dieses Wochenende mit euch verbringen zu dürfen hier in Ansbach. Wir sind Gott dankbar für seine Führung und ich denke, wir haben ein ganz besonderes Thema vor und ich bin davon überzeugt, wenn unsere Herzen offen sind, werden wir viel mitnehmen für uns persönlich. Ich möchte euch ein bisschen von mir selber etwas erzählen, denn das Thema Heilstätte Familie ist ja nicht einfach ein theoretisches Thema, sondern ich möchte ja auch ein bisschen aus unserer Erfahrung erzählen. Es geht ja darum, dass wir hier wirklich ein Thema haben, das uns alle angeht, denn jeder von uns kommt aus einer Familie, viele leben in einer Familie. Manche möchten gerne eine Familie haben oder irgendwann einmal eine Familie gründen. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder etwas mitnehmen kann für sich selber, entweder in seiner Situation oder für die Zukunft. Es geht einfach darum, dass wir vielleicht auch manchen helfen können, die um uns herum sind und wo wir merken, dass Familien am Zerbrechen sind. Vielleicht etwas Persönliches. Vor 38 Jahren hat meine Frau und ich so ausgeschaut. Jetzt sind wir schon 38 Jahre wieder verheiratet und wir sind dem Herrn dankbar für die Zeit, die er mit uns gegangen ist. Der Schöpfer hat uns zwei liebe Kinder geschenkt, eine Tochter, die Danja. Sie ist Kindergärtnerin und sie lebt in Wien und sehr engagiert mit ihrem Mann in der Gemeinde in Kagran. Und unser Sohn Manuel, er ist jetzt, sie ist 37, 34. Also jedes Jahr ändert sich das, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Und Danja ist verheiratet und jetzt heute hat sie ihren Hochzeitstag, ihren 15. Hochzeitstag. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott ihr einen lieben Mann zur Seite gestellt hat, der jetzt im Dezember dann die Einsegnung zum Ältesten erleben wird. Und sie sind sehr engagiert in der Gemeinde. Manuel ist Tischler und hat vor einem Jahr geheiratet. Und er ist in der Nähe von Wien tätig als Diakon und hat auch dort sehr engagierte Arbeit für das Werk. Und ich bin so dankbar und wir beide, dass der Herr uns so wunderbar geführt hat. Wir haben in Österreich seit 14 Jahren die Abteilung Ehe und Familie geleitet. Es war unser Thema von Anfang an, als junges Prediger-Ehepaar schon im Jahre 1977, als wir begonnen hatten, war es unser Thema. Und jetzt haben wir wieder einen Bezirk übernommen in Villach. Aber das Thema bleibt immer noch unser Thema bis an unser Lebensende und darüber hinaus. Denn wir glauben, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Heilstätte Familie. Viktor Frankl, ein ganz bekannter Psychoanalytiker, sagt, die Frustration über Glück und Wohl kann man am ehesten in der Familie überwinden. Gott hat die Familie geschaffen. Es ist ein Plan dahinter. Und ich glaube, dass wir ihn fragen dürfen und er wird uns helfen und wird uns zeigen, warum er dieses wunderbare Element Familie ins Leben gerufen hat, um uns Kraft und Stärke wieder zu geben, eine Heimstätte zu finden, wo wir wieder heil werden, wo wir gesund werden. Wir werden über das Thema noch genauer sprechen heute. Das Heim kann ein Stück Himmel auf Erden sein. Ein Ort, wo man Liebe bewusst fördert, statt sie zu verdrängen. Unser Glück hängt entscheidend davon ab, dass wir Liebe, Mitgefühl und herzliche Aufmerksamkeit untereinander pflegen. Und jeder möge sich die Frage stellen, wie sieht es denn aus bei mir zu Hause, wie war es bei mir zu Hause, wie wird es einmal sein, wenn ich ein Heim gründen möchte. Soll es auch ein Stück Himmel auf Erden sein? Wir haben schon gehört bei der Einleitung, unsere Familien sind in Gefahr. Und zwar ganz ernst in Gefahr. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehr starke Scheidungsraten haben. 50% haben wir gehört. Die Überreste davon, die Kinder, die am meisten Leid tragen, die Scheidungsweisen, dann die Patchworks-Familien, wo man dann also zusammenkommt wieder und jeder bringt sein Kind mit. Alleinerzieher, Alternativen werden ausprobiert, ein Mann mit einem Mann, eine Frau mit einer Frau. Wer weiß, was Sie noch für Ideen haben. Jetzt wollen Sie dann vielleicht schon die Haustiere heiraten. Es gibt ja alles Mögliche an Ideen. Wenn man Gott und den Schöpfer weglegt, muss man ja irgendeine Idee haben. Und so probiert man halt alles aus, alle Alternativen. Letztlich wird aber alles zerstört. Aber nicht nur in dieser Umgebung, in der wir leben, sondern auch in unseren Reihen selber. Und ich möchte da sehr selbstkritisch sein. Ich möchte euch da einen kleinen Einblick geben in Österreich. Vor 10 Jahren noch, oder jetzt vor 20 Jahren könnte man sagen, haben wir 261 Hochzeiten gehabt in 10 Jahren und 64 Scheidungen standen gegenüber. Das heißt nicht, dass alle, die geheiratet haben, sich auch wieder scheiden haben lassen, aber wir haben einfach so viele Scheidungen registriert. Und jetzt, seit 2000 bis 2010, seht ihr, dass die Hochzeiten zurückgehen und die Scheidungsrate höher wird. Damals war es 25%. Es ist jede Scheidung zu viel. Und wir sollten wirklich alles unternehmen, um hier einen Weg zu gehen. Und die Frage stellt sich, warum ist das so? Warum trennen sich die Menschen? Warum werden Ehen geschieden? Zum Beispiel das schwindende Zusammengehörigkeitsgefühl. Man sagt, wir haben uns auseinandergelebt. Wir verstehen uns nicht mehr. Es gibt auch das andere Thema, das uns alle auch irgendwo schon einmal vor Augen gekommen ist. Die Aufgaben werden jetzt verschoben. Es war früher ganz klar, was es heißt Mann sein, was es heißt Frau sein, Mutter sein, Vater sein. Heute wird alles verschoben, heute wird alles verändert. Die Männer sollten Frauen sein, die Frauen sollten Männer sein und so weiter und so fort. Am Ende werden wir alle unglücklich. Die Abkehr von Moral und vom Glauben ist auch ein ganz wichtiges Thema. Früher hat man noch einen Glauben gehabt und deshalb ist man auch noch zusammengeblieben. Man hat auch noch eine gewisse Stabilität entwickelt. Heute ist das nicht mehr der Fall. Der Individualismus und die Unabhängigkeit ist natürlich auch ein Thema. Früher war man sehr abhängig vom Partner und deshalb ist man auch geblieben vielleicht eher noch als heute. Heute ist jeder unabhängig, heute kann jeder machen, was er will und dementsprechend wird auch dann die Entscheidung sein, die er trifft. Mir ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dieses Thema, besonders für uns als Siebenten-Tags-Adventisten. Denn wir halten, und das zu Recht, den Sabbat sehr hoch. Den 7. Tag der Woche als Ruhetag, weil er in der Bibel klar beschrieben ist. Und weil man sich dessen bedient hat und den verändert hat, den Ruhetag. Aber wenn wir den Sabbat so hoch halten, dass wir vielleicht sogar den Beruf aufgeben würden, damit wir nicht den Ruhetag brechen müssen, was ich toll finde, wenn einer so eine Entscheidung trifft, dann müssen wir aber auch die Ehe so hochhalten, denn beide sind eine Gabe und ein Geschenk aus dem Garten Eden. Beide hat Gott in den 10 Geboten verankert und für beide hat er einen ganz besonderen Plan. Und wenn wir also jetzt als 7-Tags-Adventisten diesen Tag so betonen, dann müssen wir auch die Ehe so betonen. Und wir brauchen eine, wie soll ich sagen, und das werde ich morgen noch ein bisschen deutlicher machen, eine saubere, ordentliche Ehetheologie. Nicht nur eine Sabbattheologie. Und ich bin davon überzeugt, denn beide sind Denkmäler, Erinnerungen an den Schöpfer und an seine Liebe. Ich habe heute nicht die Zeit, das genau auszuführen. Da gibt es einen eigenen Vortrag zum Thema, welche Gemeinsamkeiten haben der Ruhetag und die Ehe. Sehr interessant. Die Ehe und Familie ist nach dem Gedanken des Schöpfers ein Schutz für die Kälte in dieser Welt. Man könnte sagen, ein Glashaus, wo in diesem Glashaus die wunderschönsten Blüten der Liebe blühen, wenn es draußen der Frost der Lieblosigkeit ist. Die Ehe und Familie ist ein Lazarett im Kampf des Lebens. Man hat zu kämpfen in der Firma, in der Nachbarschaft, in der Schule, wo man auch hinkommt, wird verwundet, das Selbstwertgefühl wird einem genommen, was auch immer da passiert. Und dann kommt man nach Hause. Und jetzt ist eigentlich der Sinn der, dass man nun wieder heil wird, aufgebaut wird und nicht zu Hause erst erst zum Kämpfen beginnen muss. Und dass man vom Kampf in den Kampf geht und dann wieder zurück in den Kampf. Und irgendwann einmal wird das nicht nur ein Krampf, sondern man ist dann fertig. So ist also der Gedanke der, dass wir hier eine Harmonie haben, eine aufbauende Stätte haben, die uns wieder Kraft gibt, damit wir im Leben bestehen können. Sie ist ein Nährboden für Motivation. Sie ist ein Nährboden für Kraft. Und wir sollten uns die Frage stellen, wie sieht denn unsere Familie aus? Ist das so? Vom Schöpfer gedacht, ist sie auch ein Trainingsfeld für Liebe und Vergebung. Ein Übungsfeld. Sie ist eine Charakterschule für die Ewigkeit. Und manche laufen aus dieser Schule raus. Und ich möchte uns ermutigen, haltet durch. Denn nur so wird unser Charakter auch dementsprechend vorbereitet für die Ewigkeit. Und sie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wir werden jetzt sehen, wenn die Familien zerbrechen, zerbricht auch die Gesellschaft. Und wir haben heute eine Zeit, in der wir leben, die nicht schön ist und letztlich auch kaum Zukunft hat. Ich möchte das Wort Familie einfach jetzt einmal als Akronym nehmen und uns die Möglichkeit geben, selbst einmal nachzudenken, wie schaut es in unserer Familie aus. Und da nehme ich das F her als ein Wort, das uns Freude oder Freunde darstellt. Ist unsere Ehe, ist unsere Familie ein Ort der Freude, wo wir zusammenkommen, wo wir uns freuen, nach Hause zu kommen und wo wir Freude erleben, wo man Freundschaft erlebt, wo man Freund ist, freundlich ist, Freundschaft anbietet. Ist deine Familie, und das steht jetzt für das A, ein Ort der Annahme, wo du angenommen bist, so wie du bist, akzeptiert wirst, so wie du bist. Es muss ja furchtbar sein, nicht? Weil draußen in der Welt, in der Arbeitswelt, wo auch immer ich hingestellt bin, da muss ich so sein, wie die anderen es wollen. Eine Verkäuferin muss freundlich sein, auch wenn die ja schon den 5. oder 10. Schuh probiert. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Darf ich Ihnen noch ein bisschen mehr zeigen? Am liebsten würde sie ihn schon am Mond schießen. Da darf sie nicht so sein, wie sie wirklich ist. Und dann kommen sie nach Hause. Ist das dann ein Ort der Annahme, wo ich akzeptiert bin, wo ich angenommen bin und mich angenommen fühle? Das M steht für Miteinander. Ist unsere Ehe, unsere Familie ein Miteinander? Oder ist es eher ein Nebeneinander geworden? Oder gar schon ein Gegeneinander? Das I steht für Insel der Ruhe. Und meine Frage ist, ist unsere Ehe, unsere Familie ein Ort der Ruhe, wo ich eingehen kann, wo ich Geborgenheit erlebe, wo ich Akzeptanz erlebe, wo ich Aufbau habe und wo ich diese Ruhe, ähnlich des Ruhetages, des 7. Tages in der Woche des Sabbats erlebe. Dieses, ich liebe dich, so wie du bist. Und da sind wir schon beim nächsten, nämlich beim L, das steht für Liebe. Ist unsere Familie und unsere Ehe noch ein Ort der Liebe? Der Liebe, wo der eine den anderen versteht und ihn ja, annimmt und ihm dient, ohne Wenn und Aber. Wir werden morgen noch ein bisschen genauer über die Liebe hören und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. I steht für Identifikation. Ist unsere Ehe, unsere Familie ein Ort der Identifikation, wo man sich identifizieren kann? Und weiß, wer man ist, wo die Kinder auf die Eltern schauen, wo der Junge den Papa anschaut und sagt, jetzt weiß ich, was es heißt, Papa sein. Und wo die Tochter die Mama anschaut und sagt, jetzt weiß ich, was es heißt, Mutter sein. Wo ich mich identifizieren kann mit dem Geschlecht, das ich habe und wo ich dann auch dementsprechend glücklich sein kann, als Mann und als Frau. Ist unsere Familie, unsere Ehe ein Ort der Erziehung. Natürlich, allein leben ist einfacher. Nicht? Als Single-Dasein ist es viel einfacher. Da kann ich heimkommen und keiner meckert und fragt, warum kommst du jetzt erst nach Hause? Wo war's denn? Und wenn du im Bett liegst und du brauchst Luft, dann machst du das Fenster auf. Und keiner sagt, mach zu, mir ist kalt. Ja, das ist oft so schwer, wenn man zu zweit dann in so einer Situation ist. Der eine möchte Luft, der andere sagt, mir ist kalt. Was machen wir jetzt? Und das ist eine Sache der Erziehung. Der Charakterschule, haben wir schon gesagt, wo wir lernen, aufeinander einzugehen, wo wir dementsprechend auch den anderen dienen und helfen und für ihn da sind. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich euch fragen würde, welche Bedürfnisse hat der Mensch, dann werdet ihr mir sicher einige sagen, aber der Einfachheit halber lege ich es euch gleich vor. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Kontakt. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstwert. Er möchte anerkannt werden, er möchte wertgeschätzt werden. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Aussprache und Vergebung. Jeder Mensch, ob er gläubig ist oder nicht, hat eine Aufgabe, nämlich einen Sinn. Er möchte sinnvoll sein, er möchte eine Lebensaufgabe haben, er möchte etwas tun, wo er zurückschauen kann und sagen kann, das habe ich gemacht. Jeder Mensch möchte sich selbst verwirklichen. Er möchte frei sein von Bindungen und letztlich, er möchte Liebe und Geborgenheit erleben, oder? Auch noch im hohen Alter? Keine Frage. Und jetzt meine Frage an uns, ist unsere Familie so ein Ort der Gemeinschaft und des Kontaktes, wo diese Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse des Menschen gestillt werden, wo wir Anerkennung finden, wo wir Selbstwert erleben, wo wir uns aussprechen können und wo wir wissen dürfen, das bleibt bei uns und das geht nicht gleich weiter an 7 andere Ecken. Wo ich erlebe diese Liebe und diese Geborgenheit, die jeder Mensch braucht. Wir werden einiges an diesem Wochenende ansprechen. Heute Abend möchte ich 4 Schlüssel euch mitgeben. Und diejenigen, die mitschreiben, die haben was davon. Weil wenn in 14 Tagen jemand sagt, wie war es denn am Samstag? Und du wirst sagen, ja, war sehr schön. Was hat er denn gesagt? Weiß ich nicht mehr. Aber schön war es. Wäre schade. Damit sich wirklich was ändert. Denn wir sollten uns die Frage stellen, verwenden wir diese 4 Schlüssel? Und ich glaube und ich hoffe und ich bete auch dafür, dass diese Abende und dieser heutige Abend und morgen dann, dass diese Stunden nicht einfach nur so schöne geredete Stunden sind, sondern dass sich da wirklich was ändert. In meinem Leben, in meiner Familie. Und ich muss Ihnen und euch sagen, dass wenn ich so Vorträge halte, ich am meisten selber davon habe. Weil ich mich dann immer wieder erinnere, ah, eigentlich sollte ich ja noch mehr. Und ich weiß gerade, wenn ich das Thema Liebe dann anspreche, dann schauen alle immer darüber zu meiner Frau. Wie reagiert sie? Ja? Sie ist die ernsteste Zuhörerin. Gut, der erste Schlüssel. Jeder hat einen Wert. Jedes Familienglied ist wertvoll. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist und die Frage ist nur, vermittle ich diesen Wert auch? Gebe ich ihn auch weiter? Weiß auch der andere, ob groß oder klein, Papa oder Mama, jeder ist wertvoll als Glied in der Familie. Romano Guardini hat gesagt, kann man einen Menschen wirklich erkennen, wenn man ihn nicht in irgendeiner Weise liebt? Und gerade in der Familie ist es die Möglichkeit, einander zu lieben und dementsprechend auch den Wert zu schenken und zu sagen, du bist wertvoll, du bist für mich wertvoll. Ich denke mir oft, wenn ich so bei Beerdigungen bin, da hört man dann, nachdem er gestorben ist, einen Nachruf, wie wertvoll dieser Mensch gewesen ist. Und da werden Dinge aufgezählt, wo ich mir dann manches Mal denke, hat er das jemals zu Lebzeiten gehört? Vielleicht wäre er dann gar nicht gestorben, wenn er das gehört hätte. Wir wollen das miteinander teilen. Wir wollen ihnen Lob und Anerkennung bringen. Es wird heute so vieles selbstverständlich genommen. Und das kleine Wörtchen Bitte kostet doch nicht viel. Schon am Frühstückstisch. Gib mal den Zucker. Bitte. Oder Danke. Es ist doch alles nicht selbstverständlich. Und wisst ihr, wenn dann der Mensch einmal nicht mehr ist, dann merkt man, was man an ihm hat und was er für ein Loch hinterlässt und wie er mir fehlt. Dann würden wir gerne ihn noch loben und wertschätzen. Aber die Blumen am Grab sind zu spät. Das wollen wir jetzt machen. Das zahlt sich aus. Und wenn es auch Menschen sind, die momentan uns ärgern, denn das ist ja auch in der Familie möglich, dass der Papa sich über den Sohn ärgern muss oder die Tochter über die Mama ärgern muss oder umgekehrt. Ja, und das ist jetzt die Chance, ganz bewusst auch demjenigen, der mir vielleicht momentan nicht liebenswert erscheint, mit einer Wertschätzung und mit einem Lob zu begegnen. Was glaubt ihr, was da passieren wird? Der zweite Schlüssel, den ich mit euch ein bisschen teilen möchte, ist, jeder ist gleichberechtigt. Jeder in der Familie hat einen gleichen Wert. Es ist so, dass wir zwar andersartig sind, Mann und Frau, aber doch gleichwertig. Es ist nicht so, dass die Andersartigkeit der Frau sie minderwertiger macht. Und da müssen wir sehr achten darauf, wie wir mit unserem Partner umgehen, wie wir Dinge ansprechen und die Kinder das dann übernehmen. Wie kann es möglich sein, dass wir uns lieben und dass wir eins sein wollen oder könnten, wenn wir nicht ebenbürtig sind? Wenn die Frau in ihrem Mann ein drittes Kind, weil sie schon zwei hat, sieht und mit ihm so umgeht. Oder der Mann, weil sie ein bisschen jünger ist als Ehegattin, mit ihr umgeht wie mit einer Tochter anstatt mit einer Ehepartnerin. Es geht also darum, dass wir wirklich dem anderen vermitteln, und das kann man verbal, nonverbal tun, dass er genauso wertvoll ist wie ich. Und dass wir nicht auf den anderen runterschauen und runtertreten, auch nicht auf die Kinder, sondern sie sind alle wertvoll. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier einen Schlüssel haben. Leider passiert es aber immer wieder so, wie hier auf diesem Bild, dass er nörgelt und kritisiert und manches Mal ist auch umgekehrt, dass sie nörgelt und kritisiert. Er sagt, na ganz klar, dass dein Mund entzündet ist. Du hast ihn ja lange genug laufen lassen. Na, vielleicht hat er ja recht. Ich meine, in dem Sinne, dass er eine Tatsache anspricht. Aber versteht ihr, da vermittelt man etwas, was man vielleicht gar nicht möchte. Nörgeln und kritisieren, das zerstört die Beziehungen. Man kann schon etwas ansprechen, aber nicht immer wieder, immer wieder. Das bringt eher Frust und den Menschen auseinander. Man kann und sollte ganz besonders in dieser Familie die Gefühle beherrschen. Kreativ sein beim Streiten. Wir haben da ein eigenes Seminar über das Thema Streiten, über das Thema Konfliktlösung. Aber diese Kreativität ist die, nicht im Finden aller möglichen Beschuldigungen, sondern ganz bewusst ins Positive übertragen, im Finden aller möglichen Lösungen. Versuchen wir doch einmal, das Ganze auch positiv anzugehen. Und es wird kreativ und es wird schön, auch das Miteinander, auch wenn es einmal Schwierigkeiten gibt. Das Problem sind nicht die Probleme, sondern wie wir umgehen mit den Problemen. Wenn wir konfliktfähig sind, dann können wir auch Konflikte kreativ lösen. Aber wichtig sind die Beherrschung unserer Gefühle. Das nächste ist, dass jeder ja eine Persönlichkeit ist. Und das sollten wir dem anderen auch vermitteln. Wir gehen oft miteinander um wie mit Dingen. Ich brauche dich jetzt, so wie mein Glas, ich brauche dich jetzt und jetzt brauche ich dich nicht mehr, dann stelle ich dich wieder hin. Aber wir sind keine Dinge. Wir sind auch keine Tiere, obwohl wir manches Mal miteinander umgehen wie mit Tieren. Wenn wir wenigstens so umgehen würden. Denn wenn ich anschaue, wie die Kätzchen verwöhnt werden und wie sie gestreichelt werden und gekrault werden und gedrückt werden, wollen wir das nicht auch einmal? Ich bin einmal bei jemandem gewesen, der hat Eheprobleme gehabt, ein Ehepaar, und da sah ich ihn, wie er mit seiner Schildkröte umging. Das hättet ihr sehen sollen. Der hat sie gestreichelt, der hat sie gefüttert, der hat sie heruntergehoben. Habe ich gesagt, wenn du mit deiner Frau ein bisschen so umgehen würdest, wie mit deiner Schildkröte, brauche ich gar nicht kommen. Ja, wenn wir wenigstens so umgehen würden wie mit unseren Haustieren. Aber wir sind auch keine Tiere, wir sind eine Persönlichkeit, wir sind Menschen. Und ich denke, gerade in der Ehe und Familie ist es die Chance, Menschlichkeit an den Tag zu legen und miteinander wie mit Menschen umzugehen. Der Streit entsteht, wenn jeder sich im Recht fühlt. Begegnung aber wird daraus, wenn jeder das akzeptiert. Ja, du hast recht. Es gibt ja auch eine subjektive Sicht der Dinge, nicht nur eine objektive Sicht. Und ich denke, das ist ein geheimnisvolles Wort, ein Zauberwort, dass ich, je älter ich werde, desto mehr schätze, Schatz, du hast recht. Denn ich glaube, wir können da noch voneinander lernen, dass Gott uns deshalb so unterschiedlich gemacht hat, dass wir einander ergänzen und dass wir voneinander lernen. Nicht nur die Kinder von den Eltern, sondern auch die Eltern von den Kindern und die Eltern untereinander. Der dritte Schlüssel: gegenseitige Achtung und Respekt. Wenn ich heute in die Familien hineinschaue, dann wird oft so respektlos umgegangen miteinander. Und je länger wir leben in dieser Zeit, in der wir heute leben, früher war es noch ein bisschen anders, da hatte man noch Autoritäten ein bisschen respektiert. Ob das jetzt der Gemeindeleiter war oder ob das jetzt der Vater ist oder der Lehrer ist oder wer auch immer es war. Heute kaum mehr. Und ich denke, da können wir wieder zurückkommen. Der gegenseitige Respekt wird auch sichtbar im gegenseitigen Dienen. Und ihr seht das hier an diesem Bild. Er hilft mit bei der Kinderreinigung und beim Zubettgehen. Ich denke, da muss ich sagen, habe ich vieles falsch gemacht in der Vergangenheit. Ich habe da sehr viel in meinem Beruf bin ich im Beruf aufgegangen und meine Frau, die habe ich links liegen lassen mit den Kindern. Und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Das war respektlos. Wir brauchen diesen Respekt füreinander, zu sehen, das, was der andere tut, ist wichtig und ich helfe ihm dabei. Und es wäre auch ganz gut angeraten, dass die Kinder mithelfen. Und ich finde es toll, dass ihr da seid. Ja, dass ihr auch schon schaut, wo kann ich mithelfen? In der Familie, in der Küche und bei der Mama und dem Papa. Ich denke, es ist so schön, wenn wir diesen Respekt dem anderen gegenüber zeigen. Dann ist es wichtig, ein rechtes Erziehungskonzept zu haben und wir werden morgen Nachmittag dann noch ganz besonders darüber sprechen. Auf der einen Seite diese väterliche Strenge zu festen Grundsätzen zu haben, aber auf der anderen Seite die Freundlichkeit und liebevolle Anteilnahme, die oft fehlt und wir betonen oft das eine und vergessen das andere und machen etwas falsch und etwas, was ganz schlimm ist, dass am Ende dann die Kinder sagen, wenn das der glücklichste Lebensabschnitt sein soll, was soll dann noch kommen? Meine Lieben, sehen unsere Kinder in uns ein Abbild Gottes? Die Bibel sagt uns ja, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, 1. Mose Kapitel 1, zu seinem Bilde. Und ich möchte euch heute Abend, das ist mir so wichtig, dieses rechte Gottesbild kurz vor Augen führen. Denn wir haben das teilweise verloren. Das rechte Gottesbild. Ich zeichne Gott immer mit einem Dreieck. Und wenn ihr die Bibel da habt, dann möchte ich euch ermutigen, schlagt sie mit mir auf. Ich möchte euch drei Bibeltexte geben, die euch dieses Gottesbild von drei Seiten darstellen. Der erste Text, den findet ihr in 2. Korinther Kapitel 3 und hier Vers 17. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Ein ganz interessanter Text, der uns eine Seite Gottes zeigt, die so wichtig ist. Und da heißt es, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und so kann man also sagen, dass die eine Seite dieses Dreiecks Gott darstellt als einen Gott der Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und da, wo Gott ist, ist Freiheit. Der zweite Text, den ich euch zeigen möchte, ist im 1. Korintherbrief, einige Seiten vorher. 1. Korintherbrief und hier im 14. Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 14 und hier Vers 33. Und da steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern, was steht da bei euch? Laut? Des Friedens. Normalerweise müsste hier stehen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Also, Gott ist ein Gott der Ordnung. Aber Frieden ist die Folge der Ordnung. Und jede Hausfrau wird mir das bestätigen, sie hat keinen Frieden im Herzen, wenn nicht in der Küche Ordnung herrscht. Ordnung und Frieden hängen sehr eng miteinander zusammen. Ah, da könnte ich jetzt stundenlang reden, aber ich möchte euch nur einfach diese drei Seiten ein bisschen darstellen, als kleinen Gedankenanstoß. Und der dritte Text, den wir im Johannesbrief finden. Johannes hat Briefe geschrieben und im ersten Brief des Johannes, im vierten Kapitel, ganz hinten vor der Offenbarung ist es zu finden, 1. Johannes, viertes Kapitel, da heißt es in Vers 8, wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die dritte Seite Gottes ist das Wort Liebe. Und bitte beachtet, dass hier nicht steht, denn Gott hat Liebe, sondern da steht, Gott ist Liebe. Der Unterschied? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Satz, Gott ist Liebe und zwischen dem Satz, Gott hat Liebe? Ja? Ich erkläre das den Kindern. Kinder, gibt es einen Unterschied zwischen dem Satz, der Raimund Fuchs ist ein Esel oder er hat einen Esel? Ja, das ist ein Unterschied. Wenn also Gott Liebe hat, dann kann es sein, dass es einmal nicht hat. Wenn aber die Liebe ist, was heißt das? Dann ist er durch und durch Liebe. Dann kann von ihm nichts anderes kommen als Liebe. Glaubt ihr das? Und jetzt merkt ihr etwas. Wenn wir das genauer betrachten, dann werden wir sehen, dass Gott etwas kann, was wir nicht können. Gott kann diese drei Elemente miteinander verbinden und in eine Einheit bringen. Uns ist das ein Problem. Denn entweder betonen wir die Freiheit, dann haben wir Probleme mit der Ordnung. Denn Freiheit heißt, tun und lassen, was man will. Dann gibt es Leute, die betonen die Ordnung und haben womit Probleme? Mit der Liebe. Ja, wenn der Papa sagt, vorm Essen gibt es keine Schokolade, dann sagt der Bub, du hast mich nicht lieb. Da haben wir Probleme mit der Liebe. Und wenn wir die Liebe betonen, und das macht ein junges Mädchen oft, sie sagt, ich liebe dich, aber du darfst mir keine andere anschauen. Hat sie Probleme mit der Freiheit. Und sie klammert. Merkt ihr was? Wir haben das Problem, dass wir diese drei kaum in eine Einheit bringen. Aber es ist so wichtig, dass wir Christen sind und dass wir Gott bitten, dass er in unser Herz kommt. Denn wenn er in unser Herz kommt, dann kommt Freiheit, Ordnung und Liebe in unser Herz. Dann kommt Freiheit, Ordnung und Liebe in unsere Familien. Und dann werden nicht extreme Familien, die die Ordnung betonen und andere Familien wieder, die die Freiheit betonen und dann kannst du machen, was du willst. Und andere wieder, die sind so lieb. Sondern dann kommt alles in unser Leben. Und das ist das rechte Gottesbild. Ich möchte uns ermutigen, als Väter, unseren Kindern und als Mütter, Gott darzustellen als einen Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe. Dann ist das Paradies auf Erden. Und die große Familie ist die Gemeinde. Und wenn Gott in unser Herz kommt und hier in der Gemeinde ist, dann ist Freiheit, Ordnung und Liebe in der Gemeinde. Das ist ein Geheimnis. Und wenn ich neu geboren bin und wenn ich Jesus im Herzen trage, dann habe ich die Freiheit, Gottes Ordnungen aus Liebe zu tun. Der vierte Schlüssel. Es ist ein Thema, das wir nicht gerne hören. Nämlich die Macht der Unterordnung. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, dass wir uns einander unterordnen sollen. In Liebe. Nein, bei uns ist es so, dass wir schauen, wer herrscht über den anderen. Wer ist der, der am meisten Macht hat? Manches Mal sind es die Männer, manches Mal sind es die Frauen, die wissen ganz genau, wie sie die Männer einwickeln können. Und sehr oft sind es die Kinder, die die Eltern beherrschen und sagen, es geschieht, was ich will. Was sagt Jesus? Der Größte unter euch, der sei euer aller Diener. Unterordnung heißt also letztlich so sein wie Jesus. Er hat es einmal gesagt, im Matthäus-Evangelium sagte er, die Herrscher halten ihre Völker nieder. Sie unterdrücken sie. Aber so soll es nicht bei euch sein. Wer der Größte sein möchte, sei euer aller Diener, so wie ich, sagt er. Denn ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann wird auch das in unserem Leben sich ändern. Und wir werden dann dorthin kommen, was ich einmal zu einem Geburtstag bekommen habe, eine Karte, die da heißt, du wirst immer danach streben, anderen was abzugeben. Wenn wir anfangen, zu Hause dem anderen zu dienen und nicht zu herrschen, wenn wir das so machen, wie eigentlich Jesus es gemacht hat, dann wird sich etwas ändern in unserem Leben, in unserer Familie. Und sie werden heil werden und wir werden auch darin eine Heilstätte finden. Dazu gehört auch Wertschätzung und Vergebung. Es gibt keine Familie, wo alles glatt läuft, wo immer alles in Ordnung ist. Es werden auch Fehler geschehen, da und dort. Aber es ist einfach so schön, dann auch zu sagen, Mama, bitte verzeih mir. Oder auch, dass die Eltern einmal den Kindern sagen, du Schatz, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Und das auch einzugestehen. C.S. Lewis hat gesagt, jedermann hält die Vergebung für eine schöne Sache, so lange, bis er selbst einem anderen etwas vergeben soll. Dann wird es erst ernst. Und ich glaube, da können wir lernen, aus uns herauszugehen und ganz bewusst auch in den kleinen Dingen schon Wertschätzung und Vergebung zu schenken. Deshalb schenken wir doch einander ein bisschen mehr. Und jetzt geht es mir nicht darum, um teure materielle Geschenke. Schenken wir doch einmal ein bisschen mehr Zeit. Was glaubt ihr, was da passieren wird in unseren Familien, wenn wir dieses Wort einmal ganz bewusst nicht sagen, ich habe keine Zeit. Denn jeder hat 24 Stunden, oder? Habt ihr weniger? Es kommt nur darauf an, wie man es einteilt. Schenken wir doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem anderen. Schauen wir ein bisschen, was er braucht, wie es ihm geht und wo ich ihm helfen und dienen kann. Schenken wir einander ein bisschen mehr Zuwendung, dass wir uns interessieren für den anderen und nicht für alles andere. Und damit leben wir auseinander, anstatt dass wir zueinander leben. Und ein Geheimnis darf ich verraten. Das, was einmal war, kann wieder werden. Also wenn ihr euch auseinandergelebt habt, könnt ihr auch wieder zusammenleben. Schenken wir uns doch ein bisschen mehr Erfahrung. Erleben wir doch etwas miteinander. Unternehmen wir etwas miteinander. Schenken wir ein bisschen mehr Mitgefühl. Oft erlebe ich es, dass Frauen sagen, mein Mann versteht mich nicht. Oder umgekehrt. Ich denke, wir sollten das lernen, hineinzuhorchen in den anderen und zu sagen, habe ich dich richtig verstanden? Schenken wir ein bisschen mehr Zärtlichkeit. Da fällt uns kein Stein aus der Krone und wir sind deshalb auch noch Männer, wenn wir zärtlich sind. Denn Gott ist ein zärtlicher Gott. Schenken wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge. Und es sind oft nur die Kleinigkeiten, gerade wenn meine Frau und ich Eheberatung machen, wenn sie dann kommen und vor der Scheidung stehen und dann fragt man, warum wollt ihr euch scheiden lassen? Und dann kommen da Dinge auf, wo ich mir die Frage stelle, warum? Das sind doch solche Kleinigkeiten. Ja, sie beim Zahnputzen tut sie nie die Spritzer vom Spiegel wegwischen. Oder die Haare im Ausguss sind immer da. Ich habe schon 100 Mal gesagt, sie soll die wegtun. Kleinigkeiten. Aber es sind gerade die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Letztlich auch die schönen Kleinigkeiten. Ein kleines Geschenk, ein kleines Blümchen. Ihr Männer, wann habt ihr das letzte Mal eurer Frau einen Liebesbrief geschrieben? Macht es wieder. Und bitte ihr, wenn ihr morgen einen Liebesbrief bekommt, sagt ja nicht, das hast du nur deshalb gemacht, weil der Herr Fuchs da war. Sei dankbar und freu dich darüber. Und die Kinder können auch ein kleines Zettelchen schreiben und da drauf schreiben, Papa, ich bin so froh, dass ich dich habe. Ein bisschen mehr Kleinigkeiten, auch im positiven Sinne. Ihr Lieben, wann ist eine Familie intakt? Man hat herausgefunden, und das möchte ich gleich noch ein bisschen deutlich machen, dass es gewisse Elemente sind, die eine Familie stark macht und intakt sein lässt. Eine Familie ist dann intakt, wenn Harmonie und Liebe zwischen den Eltern herrscht. Und ich glaube, da können wir uns selber die Frage stellen, wie schaut es mit unserer Familie aus? Und wir können auch Entscheidungen treffen und sagen, ich möchte ab heute ein bisschen mehr. Und jetzt kannst du einsetzen, was du machen möchtest. Familien sind intakt, wenn es eine offene und ehrliche Kommunikation gibt in der Familie. Wenn man offen und ehrlich etwas ausdrücken kann und wenn man nicht gleich niedergebügelt wird und nicht gleich gemaßregelt wird, sondern wenn man das auch ordentlich aussprechen kann. Offene und ehrliche Kommunikation und keine Lügen und keine Verschwiegenheiten. Familien sind dann intakt, wenn das Erlebnis von Geborgenheit da ist. Wenn man diese Geborgenheit erlebt, zu Hause zu sein. Eine Familie ist dann intakt, wenn es dort lebendigen christlichen Glauben gibt. Es geht nicht anders. Wir erleben es immer und immer wieder, dass gerade der Glaube es ist, der uns die Liebe schenkt, das Verständnis zueinander schenkt und die Kraft gibt, auch durchzuhalten und zu überwinden. Aber nicht ein theoretischer Glaube, nicht eine Kirchenzugehörigkeit, sondern ein lebendiger christlicher Glaube mit Jesus verbunden. Familien sind dann intakt, wenn die Hausaufgaben miteinander geteilt werden. Und da gibt es keine speziellen weiblichen Arbeiten oder Arbeiten, die nur für die Mutter ist oder für den Vater ist, sondern da können wir ruhig Männer auch einmal einen Besen in die Hand nehmen und es fällt uns kein Stein aus der Krone, einmal abzuwaschen oder abzutrocknen. Und ich denke, es ist so schön, wenn wir das alles miteinander machen. Teilung der häuslichen Aufgaben. Eine Familie ist dann intakt, wenn ermutigende Individualität da ist. Wenn jeder seine Persönlichkeit behalten darf und auch seine Gaben einsetzen kann und eine Persönlichkeit sein darf und man auch den anderen ermutigt in seiner Art und Weise und dass die Frauen Frauen sein dürfen und die Männer Männer und dass wir sie nicht umgekehrt polen müssen. Eine Familie ist dann intakt, wenn es Lob und Anerkennung gibt. Und wir können uns die Frage stellen, wie schaut es in unseren Familien aus? Eine Familie ist dann intakt, wenn es eine Familie ist, die konfliktfähig ist. Nicht, wenn es keine Konflikte gibt. Es gibt in jeder Familie Konflikte, auch in der besten. Alleine schon, weil Mann und Frau verschieden sind, weil es da Kinder gibt und weil da so viele Konfliktfelder sind, die man überwinden muss. Aber man kann sie überwinden, kreativ lösen. Und eine Familie ist dann intakt, wenn es besondere Hingabe und Treue gibt. Wenn man sich engagiert für seine Familie, sich einbringt und treu ist. Und noch etwas ganz Interessantes. Man hat herausgefunden, dass Familien dann intakt sind, wenn sie, und das wäre der letzte Punkt, soziale Kontakte nach außen haben. Das heißt, eine Familie, die sich abschließt und nur für sich selber da ist, die stirbt. Eine Familie, die nach außen hin offen ist und für andere da ist und auch anderen dient und soziale Kontakte hat, die ist gesund. Und ihr könnt dasselbe auch über die Gemeinde übertragen und könnt sagen, eine Gemeinde ist dann intakt, wenn. Und das könnt ihr das alles auch auf die Gemeinde übertragen, denn das ist eine große Familie. Und ganz interessant ist der letzte Punkt, wenn auch die Gemeinde soziale Kontakte nach außen hat. Und nicht nur wir und alles andere, die böse Welt. Okay, das ist nur so nebenbei. Eine kurze Zusammenfassung. Diese Themen, die wir hier ansprechen, wie Dankbarkeit, Liebe, Annahme, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Sinnhaftigkeit, bedingungsloses Geben und auch Vergeben, das sind Dinge, die einfach notwendig sind, eine glückliche Familie zu bauen. Die kommen nicht einfach so. Und die Frage ist, woher kriege ich sie? Woher bekomme ich diese guten Eigenschaften? Letztlich sind diese Eigenschaften nur möglich durch einen lebendigen Glauben. Diese Eigenschaften sind nur möglich durch die Kraft Gottes in unserem Leben und durch den Heiligen Geist. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir auch ein persönliches Glaubensleben führen, eine persönliche Beziehung zu einem wunderbaren Gott haben, der einzigartig ist. Wisst ihr noch die drei Seiten Gottes? Erstens Freiheit, zweitens Ordnung, Liebe. Haltet das fest. Die meisten haben ein falsches Gottesbild. Viele Religionen vermitteln ein völlig falsches Gottesbild. Da ist ein Gott der Leistung, da musst du das und das und das tun, damit du in den Himmel kommst und so weiter und so weiter. Nein, wir haben einen wunderbaren Gott, der uns all das schenkt, was wir heute hier brauchen, um eine glückliche Familie zu führen. Denn er selbst ist auch Familie. Die Dreieinigkeit ist ein sehr interessantes Thema zum Thema Familie. Nun, ein Kursbuch, das ich allen sehr ans Herz lege, und ich sage euch eines, studiert mehr denn je dieses Buch. Es ist die Heilige Schrift. Sie ist eine Betriebsanleitung für Menschlichkeit, sie ist eine Betriebsanleitung für Ehe, sie ist eine Betriebsanleitung für Familie. Und ich finde es so toll, da gibt es ganz, ganz wunderbare Bilder dafür oder auch Geschichten. Sie nimmt sich kein Blatt vor den Mund und zeigt auch Ehekatastrophen auf, damit wir lernen, um uns zu zeigen, so sollst du es nicht machen. Man muss nicht immer dazu schreiben, das ist aber jetzt ein Fehler gewesen, um zu wissen, das war nicht richtig. Und der weise Salomo, vor 3000 Jahren sprichwörtlich, der weise Salomo sagte in diesem Kursbuch Liebe, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen können und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Ich möchte einen Gedanken unterstreichen. Die Liebe ist eine Flamme des Herrn. Das heißt also, diese Liebe, von der wir heute sprechen und dann morgen Vormittag noch mehr, können wir aus eigener Kraft nicht aufbringen. Wir können sie uns schenken lassen. Von dem, wie haben wir gesagt, der die Liebe ist. Ohne Wenn und Aber, der uns immer liebt. Glaubt ihr das? Dass es keine Sekunde in deinem Leben gibt, wo er dich nicht liebt? Glaubst du das? Dass er dich liebt, auch wenn du Fehler machst? Versteht, wir haben oft so falsche Gottesbilder, dass wir meinen, ach, jetzt kann Gott mich nicht mehr lieb haben. Oder wenn ich brav bin, dann hat mich Gott lieb. Nicht? So wie, wenn du brav zusammenräumst oder wenn du brav zusammen isst, dann scheint die Sonne. Und wenn es donnert, dann schimpft der Herrgott. Vergesst diese Bilder. Das stimmt nicht. Und ich möchte euch ermutigen, erklärt den Kindern, wie wunderbar lieb unser Gott ist. Und ich bin davon überzeugt, dass sie dann auch dementsprechend zu ihm kommen wollen. Und wenn wir ihnen ein falsches Gottesbild vermitteln, dann sagen sie, Dankeschön, das brauche ich nicht. Eine Literatur, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, ist ein wunderbares Buch, das heißt Home Power von Flowers. Und es gibt es im Top Life Center, in unserer Literatur. Ich möchte euch ermutigen, dieses Buch zu lesen, was Familien stark macht. Wir brauchen diese Gedanken, die uns helfen, dementsprechend dann auch unsere Familien zu gestalten. Darf ich zum Abschluss nur einige Leitsätze bringen? Und vielleicht könnt ihr aufgrund dieser Leitsätze auch für euch heute schon eine Entscheidung treffen und sagen, da möchte ich einsetzen. Ein Leitsatz heißt, lege mehr die Betonung auf das Wort Heim als auf das Wort Haus. Viele, besonders die Männer, legen sehr viel Wert auf das Wort Haus. Wir bauen unser Haus. Ja, und dann bauen sie ihr Haus und am Ende ist die Frau fort. Und dann stehen sie mit einem schönen neuen Haus alleine da. Weil sie zu wenig Wert gelegt haben auf das Wort Heim. Suche immer das offene Gespräch. Und schieb nicht alles vor dir her. Und manche meinen, na, ich fange nicht an zu reden, weil wenn ich zum Reden anfange, dann muss ich mir Zeit nehmen und so viel Zeit will ich nicht investieren und reden wir lieber nicht drüber, wird eh von selber. Nichts wird von selber. Gründe die Einstellung auf einen lebendigen christlichen Glauben. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage, um Ehe und Familie zu führen, denn sie ist ein wunderbarer Hinweis auf die Liebe Gottes und auf den Schöpfer. Denn Begattung ist natürlich, aber ein Mann und eine Frau für immer zusammen, da ist ein Plan dahinter. Das hat sich jemand ausgedacht. Und fördere die selbstlose Liebe ganz bewusst durch Geben. Wir sind alle meistens von Natur aus vom Stamme Nimm und nicht vom Stamme Gib. Du brauchst nur die Kinder anschauen. Es gibt mehr. Ja, und dann hast du zwei Stück Kuchen, ein kleines und ein großes. Na, was werden sie nehmen? Der nächste Leitsatz. Habt genug Zeit füreinander. Investiert Zeit. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man wieder mehr Zeit miteinander verbringt. Nicht am Computer, nicht am Fernsehschirm. Einfach in der Gemeinschaft miteinander und in dem Verständnis aufeinander einzugehen. Habe eine offene Tür auch für andere Menschen. Der Gedanke war ganz wichtig, den wir da ausgeführt haben. Und plane Familie. Manche meinen, naja, da heirate ich und dann, wie sagt der Wiener, hauen wir uns auf ein Backel. Das heißt also, wir verbinden uns zusammen und das machen wir dann schon mit links. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann kommen noch Kinder, waren eigentlich ein Unfall, aber jetzt sind sie da und dann probieren wir an ihnen aus. Wir werden dann am Samstagnachmittag noch ein bisschen drüber reden. So geht's nicht. Familie muss geplant sein. Da muss man sich schon am Anfang, und deshalb finde ich es toll, dass auch junge Leute hier sitzen, die noch nicht verheiratet sind, schon jetzt überlegen, wie soll meine Familie einmal sein? Was möchte ich? Wohin möchte ich? Familie ist eine Sache, die man planen muss, die man bauen muss, die nicht von selber kommt. Da muss man sich einsetzen. Kostet was. Ein anderer Leitsatz heißt, übertrage Verantwortung. Mach nicht alles selber. Gebt es auch den Kindern ab ein bisschen und sagt, komm, wir brauchen dich da. Und im Miteinander, wo jeder seine Verantwortung übernimmt, wird das dann eine gute Sache werden. Und letztlich haltet eines fest. Ja, das muss ich jetzt noch einmal zurückgeben. Als meine Frau und ich geheiratet haben, hat unser Pastor, als er uns verehelicht hat, eine Ansprache gehalten und da hat er gesagt, wer glücklich werden will, soll nie heiraten. Na, da sitzen wir da unten und er sagt, wer glücklich werden will, soll nie heiraten. Und er hat recht gehabt, denn er hat gesagt, wer glücklich werden will, soll nicht heiraten, aber wer glücklich machen will, Und das ist der große Unterschied. Lasst uns nicht so passiv in die Beziehung eingehen und sagen, mach mich glücklich, befriedige du mich. Das ist selbstsüchtig und egoistisch. Lasst uns mit dem Gedanken in die Familie gehen, ich möchte dich glücklich machen. Was brauchst du? Wo kann ich dir dienen? Wo kann ich dir helfen? Morgen werde ich euch dann ein bisschen mehr darüber sagen. Eines ist jetzt wichtig. Unsere Familie ist das, was wir daraus machen. Die Familie hängt und steht und fällt mit mir, nicht mit dem anderen. Ich höre es immer wieder, ach Herr Fuchs, lieber Bruder Fuchs, wenn du meine Frau kennen würdest, wenn die anders wäre, wäre alles in Ordnung. Oder die Eltern, wenn ihr meine Kinder kennen würdet, wenn die anders wären, dann wäre alles in Ordnung. Nein, die Familie ist das, was ich bin. Und sie ist so gut, wie ich bin. Und wenn ich heute eine Entscheidung treffe und sage, ich möchte das, was wir heute besprochen haben, diese vier Schlüssel schon einmal ganz bewusst ansetzen. Was glaubt ihr, was da passieren wird? Wartet nicht auf den anderen. Fangt selber an. Und es wird ein großes Erlebnis werden. Es wird ein wunderschönes Ende haben. Ich wünsche euch das. Morgen mehr.